So, ich brauche nur etwas Platz. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Herzliches Willkommen zu dem Gottesdienst heute, auch von meiner Seite. Wir Schuster sind ja nach längerer Zeit wieder hier mal unter euch. Das ist der Tatsache geschuldet, dass meine Frau und Kinder in Mutter-Kind-Kur waren an der Nordsee. Da habe ich sie dann für die letzte Woche besucht und abgeholt. Und letztes Wochenende waren wir dann bei Steffis Eltern, um ihre Schwester und Familie aus Amerika zu sehen. Und heute bin ich mit meinem Jüngsten hier. Frau und die beiden Großen sind wieder unterwegs zu einem Konzert, wo Naima und Noah beide mitwirken. Ja, uns geht es soweit gut. Wir erleben eine gute Zeit. Die Gesundheit ist wieder etwas besser, als sie schon mal war. Der Sommer steht vor der Tür oder ist sogar schon da. Die Ferien lassen nicht mehr lange auf sich warten. Und ja, da kann es einem doch eigentlich nur gut gehen, oder? Vielleicht nicht. Und mein Thema heute ist ein spezielles Thema. Es ist keine Bibelauslegung im klassischen Sinn, wie ihr sie sonst von mir vielleicht kennt. Ich gehe keinen Bibeltext durch, keinen Bibelvers, sondern ich möchte einfach zu einem Thema herausfordern. Und zwar zu dem Thema Wüste. Und meine Frage an euch, ihr, die ihr heute Morgen da seid, ist: Was verbindest du mit Wüste? Dürre? Durst? Ja, da kann jemand lesen. Hitze? Ja. Mhm. Einsamkeit? Nochmal. Sand. Oh ja, Sand. Ja, es gibt Sandwüsten. Ja, klar. Nichts Grünes? Ja. Mhm. Felsen? Ja. Genau. Stille? Ja, Stille. Mhm. Oftmals eine sehr große Stille, ja. Hitze hatten wir auch schon, genau. Ja. Eine Oase, ja. Natürlich. Was wäre eine Wüste ohne Oase? Ja. Mhm. Ja, es gibt noch mehr Begriffe. Also als ich mir Gedanken zu dem Thema gemacht habe, da war ich in der großen Versuchung, euch einen wunderschönen Vortrag zu halten über Wüsten dieser Erde. Es gibt so tolle Bilder, Videos davon, Dokumentationen. Also Wüste ist ein absolut faszinierender Lebensraum auf dieser Welt. Und es gibt so viele verschiedene Arten von Wüsten. Es gibt nicht nur die Hitzewüste mit dem Sand und den Felsen. Es gibt auch Eiswüste, wo es absolut kalt ist und wo man erfrieren würde. Es gibt auch Wüsten auf dem Meer, auf den Ozeanen. Das sind Meereswüsten, wo kaum Lebewesen da ist, auch im Wasser nicht, weil es zu warm ist, zum Beispiel das Wasser. Ja, und wo auch jeder verdursten würde, der sich da irgendwie länger aufhalten müsste und keinen Vorrat dabei hat. Wüste ist auch nachts unwahrscheinlich faszinierend. Klarer Sternenhimmel, diese Stille, die man da hört, also oder nicht hört. Wüste ist für viele Menschen, für viele Zeitgenossen etwas, wo sie gerne mal hin wollen, zumindest im Urlaub, um das mal kennenzulernen, um das mal zu erleben, um das mal auf sich wirken zu lassen. Es gibt total faszinierende Wüsten. Aber das, was mich beschäftigt, ist weniger, wie schön und wie faszinierend Wüsten sein können, sondern die Frage, die zumindest den ersten Teil meiner Predigt ausmacht, ist dieser Durst in der Wüste. Hast du Durst in der Wüste? Und damit meine ich ja jetzt nicht nur diese endlos weite Wüste, die man sieht und die man vielleicht manchmal sogar um sich hat. Wüste Sahara, Wüste Gobi und wie sie alle heißen. Sondern es gibt ja auch ganz andere Wüsten. Und zwar Wüsten, die wir nicht äußerlich erleben. Die gibt es auch. Und für viele Menschen sind Wüsten auch äußerlich schlimme Orte. Die wollen da nicht sein und da leben müssen, in so Dürreregionen. Aber das, worauf ich mich heute Morgen viel mehr beziehen möchte, sind die Wüsten, die jeder von uns kennt. Und zwar aus ganz eigener Erfahrung. Und wo man sich aber genauso fühlt, wie in so einer ganz normalen, natürlichen Wüste. Und zwar eine Wüste, die man in seinem eigenen persönlichen Leben verspürt. Und ihr habt vorhin ein paar Stichworte genannt, was ihr so mit Wüste verbindet. Nämlich Öde und Dürre. karg, da wächst nichts, kaum Grünes. Wasser fehlt. Und ich denke, solche Wüsten kennen viele von uns, die meisten vielleicht von uns, auch aus ihrem Leben. Vielleicht die Jüngeren noch nicht so sehr. Wenn du eine schöne, bewahrte Kindheit hattest, wo immer Action war, immer Freunde gehabt, Leben lief immer super, dann kennst du so eine Wüste vielleicht noch nicht. Vielleicht kommt sie noch, so eine Wüste. Aber ich bin überzeugt, dass viele Ältere unter uns eine solche Wüste kennen. Und solche Wüstenzeiten, die wir in unserem Leben haben, sind manchmal kurz, aber manchmal auch ganz schön lang. Und es kann nach außen hin wunderschön aussehen, eine solche Wüste mit ihren Kakteen und mit Oasen und Palmen und so weiter. Und du kannst nach außen hin wunderschön aussehen. Und doch empfindest du in deinem Leben eine gewaltige Wüste. Das Thema von dem Open-Air-Gottesdienst von Christin Rastatt vor ein paar Wochen, da ging es ja um alle meine Quellen sind in dir, in Gott. Und dieses Thema macht ja nur Sinn, wenn man diese Quelle braucht. Und wann braucht man Quellen am meisten? Dann, wenn man am durstigsten ist. Nicht, wenn man im fetten Ozean schwimmt. Wenn man umgeben ist von Swimmingpools und von Hotelanlagen, wenn alles glatt läuft. Sondern dann, wenn es richtig dicke kommt. Dann, wenn man richtig durstig ist. Wüste im Leben. Wüste im Leben kennen wir nicht einfach nur, naja, weil das so ist. Sondern ich denke, dass viele Menschen in ihrem Leben Wüste kennen, weil Gott sie in diese Wüste geführt hat. Ganz bewusst. Und das ist dir vielleicht auch schon so gegangen, dass Gott dich in deinem Leben bewusst in eine Wüste geführt hat. Eine Zeit, die dir nicht gefallen hat. Eine Zeit, in der du Durst verspürt hast und wo du aus deiner Haut raus wolltest, aus dieser Situation heraus wolltest, wo du gelechzt hast nach frischem Wasser. Vielleicht kamst du dir vor wie diese Frau auf dieser Sanddüne, so einsam und verlassen, kein Mensch da. Keinen juckt's, keinen interessiert's, keiner kümmert sich, keiner fragt nach. Toll. Und dabei hat Gott uns Menschen doch für die Gemeinschaft gemacht. Und du bist mitten in einer Familie, mitten in einer Gemeinde, aber keinen kümmert's. Du bist allein. Obwohl du Menschen um dich hast, fühlst du dich aber wie in der Wüste. Und es scheint keinen da zu geben, den es auch irgendwie nur kümmert, den es juckt, der mal nachfragt. Gerade jetzt, wo es dir so schlecht geht, wo du so dringend jemanden brauchen könntest, der sagt, Mensch, ich bin da. Hallo, ich komme mit, ich helfe dir. Allein das wäre doch schon super, aber diesen Menschen gibt es nicht. Vielleicht hast du einen Ehepartner verloren. Ja, und jetzt bist du allein in der Wüste. Ich stelle mir das erste Jahr und auch alle weiteren Jahre schlimm vor, wenn dein liebster Mensch neben dir nicht mehr da ist. Du wachst morgens auf und da ist keiner, der dir einen Kuss gibt oder einen Tritt in den Hintern oder was auch immer. Der ist einfach nicht mehr da. Du hast keinen, dem du was sagen kannst. Der zugehört hat, auch wenn es ihn gelangweilt hat oder wie auch immer. Du musst allein mit dir zurechtkommen. Ja, und die gut gemeinten Ratschläge, die du dann bekommst, die helfen auch nicht weiter. Wenn es dann heißt, ja, du kannst jetzt froh sein, jetzt bist du ungebunden. Jetzt kannst du wieder machen, was du willst. Das willst du ja gar nicht. Du willst ja nur mit jemandem gemeinsam durchs Leben gehen. Aber der ist nicht da, nicht mehr. Und du empfindest dein Leben als eine Wüste. Und du schreist nach Wasser. Und es kommt anscheinend nicht. Gott hat einzelne Menschen, und das sehen wir in der ganzen Bibel, immer wieder in Wüsten geführt. Bewusst. Er hat es zugelassen. Er hat auch ganze Völker in die Wüste geführt. Das Volk Israel musste für 40 Jahre lang durch die Wüste durch. Und das war keine gute Zeit für sie. Gut, nicht deswegen, weil das alles so toll war dort, aber es war schon eine gute Zeit. Und ich hoffe, dass die Wüstenzeiten in deinem Leben auch für dich gute Zeiten sind, auch wenn sie nicht angenehm sind, auch wenn du am liebsten raus wolltest. Aber Durststrecken, Wüstenzeiten sind meistens kostbare Zeiten. Und das können alle diejenigen bestätigen, die durch diese Wüste durchgegangen sind. Vielleicht bist du depressiv geworden in deinem Leben. Du hast keine Freude mehr am Leben. Wofür lohnt es sich noch zu leben? Angesichts der Weltpolitik und der Wirtschaftslage und alles, es spitzt sich alles zu. Was macht das noch für einen Sinn? Die Enkelkinder, die gehen eh alle vor die Hunde. Gott kümmert sich nicht und alles ist weg und es wird düster um dich und dunkel. Es wird vielleicht sogar so dunkel um dich, dass du sagst, ja, wofür lohnt es sich überhaupt noch aufzustehen am Morgen? Ich bleib lieber im Bett. Es gibt viele Menschen, die eine solche Krankheit haben, die keinen mehr sehen wollen, keinen mehr hören wollen, die auch nicht aus dem Bett gehen. Und sie sind absolut in der Wüste. Und sie sehnen sich nach einer Oase, aber sie wissen nicht, wo die herkommt. Und sie sehen sie nicht, die Oase. Soweit sie sehen können, ist nur dürres Land. Keine Antwort, keine Hilfe. Nicht einmal aus sich selbst heraus können sie sich aufrappeln und sagen, ja los geht's, jetzt machen wir den großen Marathon nochmal da weiter und ach, da schaffen wir es. Die große Rallye Paris-Dakar oder was auch immer und ich bin Erster. Es gibt so Leute, die jagen durch die Wüste wie die Irren. Aber das bist du vielleicht nicht. Wüstenzeiten sind auch oft Zeiten, wo Gott uns den Spiegel vorhält. Und wo wir uns erkennen, wie toll wir sind. Dass wir nämlich gar nichts sind. Dass wir auch gar nichts können. Nicht mal uns selber motivieren können. Und dabei haben wir immer gedacht, oh, auf mich kann man sich verlassen. Doch, mit mir schon was anzufangen. Ich kann was, ich bin wer. Und dann in so einer Wüste, da denkst du, ich kann nichts, ich bin nichts. Keiner liebt mich. Geistliche Wüstenzeit ist oft ein Prüfungsort, wo Gott wirklich sieht und wo auch du selber hoffentlich siehst, wer du wirklich bist. Nämlich ohne Gott völlig aufgeschmissen. Es gibt natürlich dann unterschiedliche Art und Weisen, wie wir Menschen mit solchen Wüsten umgehen. Viele versuchen daraus dann ein Abenteuer zu machen. Ach, Wüste, das geht vorbei. Augen zu und durch, wird schon klappen. Naja, das klappt, bis du dann mit deinem Jeep im Sand feststeckst. Und dann klappt gar nichts mehr. Und wenn du ihn freigebuddelt hast, den Jeep, dann fährst du noch ein paar Kilometer und dann ist der Tank leer. Na bravo, mit Luft und Sand kann man auch nicht fahren. Und dann denkst du, ja, die werden mich schon suchen. Und nach 3 Tagen, wenn dein Wasser alle ist, dann glaubst du das auch nicht mehr. Letzte Woche habe ich einen Bericht gehört von Migranten aus Afrika, die durch die Wüste geflohen sind. Gezogen, wie auch immer. Die wollten hier zu uns nach Europa, wo schön grün ist. Und alle 19 sind verdurstet. Alle 19. Da steht mitten in so einer Sandwüste ein Jeep. Die Sachen sind da verstreut, die Leute sind alle verdurstet. Keine Hoffnung, keine Rettung. Da war keiner, der nach ihnen gesucht hat. Keiner, der rechtzeitig zu Hilfe kam. Und das geht dir innerlich vielleicht auch so. Wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir, dass Gott immer wieder so handelt, ja. Und dass Gott es zulässt. Und da, wo du vielleicht vorher eine gerade Straße gesehen hast, ganz klar, Gott führt mich an sein Ziel, alles gut, toll. Links und rechts kann ruhig Wüste sein, aber ich gehe mit dem Herrn voran. Und auf einmal sieht dann die Straße zugeweht aus. Da ist kein Durchkommen mehr. Da siehst du vielleicht gar keine Straße mehr, wo die enden kann und wo der Weg weitergeht. Wir sehen in der Bibel zum Beispiel den Propheten Elia. Der ging eine gewaltige Straße mit dem Herrn. Wow! Und plötzlich war es nur noch duster. Und er lief einfach weg. Und er landete in der Wüste. Und sein einziger Wunsch war, Herr, lass mich sterben. Selbstmordkandidat. Der hätte sich die Brücke runtergestürzt. Das wäre wahrscheinlich das Ende gewesen, wenn nicht Gott ihn erfrischt hätte. wenn ich Gott zu ihm gesprochen hätte, wenn ich Gott ihm genau da in dieser Wüste begegnet wäre. Ja, wir Menschen, wir sind schon komische Wesen. Wir haben manchmal eine Angewohnheit, gerade dann, wenn es in unserem Herzen so Wüste aussieht, in unseren Gedanken, unserem Empfinden, unserer Seele, dass wir uns dann vollballern mit lauter Ablenkung. Und dann geht man von einem Vergnügungspark zum nächsten, von einem Urlaub zum nächsten, von einem Smartphone zum nächsten und kommt aber doch nicht klar mit seinem eigenen Leben und mit sich selber, oder? Und die Leere ist nach wie vor da und die Wüste ist nach wie vor da. Und das ist auch der Grund, weshalb es unter den vielen reichen und tollen Leuten in unserer Zeit so viele Menschen gibt, die einfach nur verzweifelt sind und die sich irgendwann die Kugel geben, weil sie es nicht mehr aushalten. Weil sie trotz Reichtum und trotz Ablenkung immer noch in der Wüste sind. Und weil sie keine echte Hilfe suchen oder weil sie keine echte Hilfe finden. Wir fliehen oft in Alkohol, in Drogen, wir fliehen in Betäubungsmittel, wir fliehen oft in exzessiven Sport, nur damit wir dem Schmerz in unserem Inneren entkommen. Nur damit da keine Wüste ist. Und merken dann aber, wenn wir ehrlich sind, dass das nichts bringt und nichts hilft. Ja, und auch wir Christen, auch wir nehmen manchmal statt den geraden Weg durch die Wüste, so Abstecher nach links und rechts. Wir schlagen auch als Christen manchmal den falschen Weg an den Wegkreuzungen und wundern uns dann noch, wo Gott bleibt und warum er nicht hilft. Und das Schlimme ist ja noch, das haben wir gut gelernt, schon als Kinder, halsstarrig zu sein, dickköpfig. Jetzt gehe ich schon mal, also gehe ich den Weg jetzt zu Ende. Anstatt umzukehren, zu sagen, tut mir leid, war falsch, ja, habe einen Fehler gemacht, das wäre so einfach. Nein, ich habe recht, also gehe ich jetzt auch weiter. Na, dann geh halt weiter, wirst ja sehen, wo es endet. Oft sind wir auf dem falschen Dampfer gelandet und müssten eigentlich ernüchtert feststellen, dass der Erfolg, den wir uns wünschen in unserem Leben, sich nicht einstellt. Dass wir nicht glücklicher werden bei dem, was wir tun und bei den Lösungsansätzen, die wir versuchen. Nein, es ist sogar noch so, dass das Hamsterrad, in dem wir uns befinden, noch schneller dreht und dass wir noch eher an Erschöpfung kommen, dass wir ausgebrannt sind, desillusioniert, dass die Wirklichkeit uns quasi einholt und wir erkennen müssen, alle meine Träume, meine Wünsche, meine Ziele sind irgendwie zerplatzt, die gibt es gar nicht mehr. Das Leben hat mich eingeholt. Ich bin nicht oben auf dem schönen Gipfel in den Alpen, sondern ich stehe mitten in der Sahara. Da wollte ich nicht hin. Aber die gibt es. Und da bin ich. Und die Gefühle, die dann dabei aufkommen, sind auch ganz unterschiedlich. Manche, die fahren dann die Ellenbogen aus. Boah, sowas passiert mir nicht. Doch, das ist dir passiert. Das kann nicht sein. Was habe ich denn getan? Ja, Gott hat es zugelassen. Du hast vielleicht gar nichts getan. Gott will, dass du da bist, wo du bist. Hör auf zu rebellieren. Es gibt andere, die versinken in Selbstmitleid. Ach, immer mir passiert es. Mein ganzes Leben ist eine Wüste. Schon wie ich geboren wurde, war da eine Katastrophe. Und das hört gar nicht auf. Ach, was bin ich doch ein armer Schlucker. Und auch dieses Selbstmitleid bringt uns nicht weiter. Aber manche Menschen versinken geradezu. Ach, die armen Tröpfe. Und manche, die wollen, dass man sich pausenlos um sie kümmert. Sind immer Problemfälle. Ach, ich brauche Hilfe. Ich. Natürlich brauchst du Hilfe. Aber von wem? Und wie? Oder wir versinken in Bitterkeit. Und das ist auch furchtbar. wenn Gott so mit mir Geschichte macht, dann kann er mir gestohlen bleiben. Das kann es nicht sein. Dafür bin ich nicht Christ geworden, dass ich jetzt durch die Wüste muss. Ich habe immer gedacht, bei Gott ist alles gut. Und jetzt muss ich sowas leben? Und dann fangen wir an zu klagen. Und wir klagen Gott an. Wir klagen auch andere Menschen an um uns herum. Mein Ehepartner, ja, wenn der sich am Riemen reißen würde, dann wäre ich glücklich. Aber so wie der lebt, das kann ja nie was werden. Oder wir klagen uns selber an. Ha, hätte ich damals nur studiert, dann wäre jetzt was aus mir geworden. Jetzt bin ich immer noch so ein Tagelöhner hier, so ein Schlucker und bring's zu nichts. Und ach, furchtbar dieses Leben. Nur Mühe. Hätte ich doch nur und wäre ich doch nur und... Hallo? Ist nicht jeder Tag eine Chance, den Gott gibt? Ja, wenn du in der Wüste bist, dann kannst du das nicht sehen. Dann sind die Tage für dich keine Chancen. Dann sind die Tage für dich nur noch Mühe, nur noch Plage. Dann hoffst du, dass sie schnell rumgehen, dass bald die Nacht kommt, dass du zumindest im Schlaf ein bisschen Erholung kriegst, wenn du denn überhaupt schlafen kannst. Ja, in den Wüsten unseres Lebens fühlen wir uns oft verloren, wir fühlen uns oft wertlos und wir fühlen uns auch oft verlassen und allein. Wir haben nicht den Eindruck, dass Gott da ist. Und das stimmt aber nicht. Die Wirklichkeit ist, Gott ist da, auch in der Wüste. Nur, das können wir nicht denken, das können wir nicht fühlen und so leben wir dann auch meistens. Ja, manche Wüsten in unserem Leben sind wirklich auch selbstgemacht. Gott sagt zu seinem Volk in Jeremia 2, Vers 13, mein Volk tut eine zweifache Sünde. Das erste, was sie getan haben, ist, mich, die lebendige Quelle, verlassen sie. Ja, vielleicht bist du einfach von dem schönen, fetten, grünen Land weggelaufen. Du, nicht Gott hat dich geschickt, sondern du hast das gemacht. Du bist weggelaufen. Und dann kommt die zweifache Sünde dazu. Und dann heißt es hier, sie haben mich verlassen und sie machen sich Zisternen. Ja, wir brauchen schon Wasser, auch in der Wüste. Also graben wir ein Loch und hoffen, dass es regnet. Und dann trinken wir diesen Sud, diesen braune Brühe da, ja, vergammelt und furchtbar. Bäh. Und genau das passiert oft, dass wir Menschen sowas tun, dass manche von den Wüsten in unserem Leben selbstverschuldete Wüsten sind. Wir sind Gott weggelaufen. Das hat er uns gar nicht verordnet. Hätte gar nicht gewollt, dass wir da landen, wo wir gerade sind. Ich stelle mir das so interessant vor. Wir wohnen am Stadtrand von Rastatt. Und da gibt es so eine schöne Lindenallee mit vielen Bäumen. Und in unserem Garten stehen hohe Tannen. Und das ist ideal für Eichhörnchen. Also wir haben alle Tage wieder Eichhörnchen, die kommen da vom Feld irgendwie drüben, vom Wald und hüpfen dann ein bisschen unser Garten rein auf die Tannenbäume hoch und laufen da am Zaun entlang und das ist einfach herrlich und goldig. Die Viecher sind klasse. Ich mag sie. Also ich würde am liebsten so eins gleich neben mir am Schreibtisch haben. Das ist, also so ein Kerlchen ist super. Und dann rennen die aber, bevor sie zu uns in den Garten kommen, erst über die Straße. Und das ist eine 30er-Zone, da fährt man normalerweise langsam. Aber die meisten Chaoten, ich sage es jetzt mal so, die heizen durch wie die Irren. Hey, die haben bald ein Eichhörnchen auf dem Gewissen. Das arme Vieh. Und dann rennt das Vieh und ich höre den schon kommen. Da weiß ich, oh, 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 das knallt. Armes Eichhörnchen. Und ich möchte am liebsten schreien von oben runter vom Balkon. Eichhörnchen, lauf, der Idiot kommt. Lauf, lauf, was machst du? Du kannst nicht auf der Straße stehen bleiben. Und er steht da und guckt, als ob nichts wäre. Und ich glaube, manchmal macht Gott es genauso, oder? Lauf doch, Mensch, siehst du nicht, da kommt einer, der überfährt dich. Renn doch weg. Und wir sitzen und gucken. Und Gott hat das gleiche Problem wie ich mit dem Eichhörnchen. Gott will uns sagen, Mensch, komm zum frischen Wasser, renn doch nicht in die Wüste. Und was machen wir? Wir spielen mit der Gefahr, wir denken uns nichts dabei, wir hören nicht auf ihn. Und nachher sind wir platt. Und wer ist schuld? Ja, alle anderen, nur ich nicht. Hallo? Dummes Eichhörnchen, hättest du bloß gehört. Ja, die Wüsten unseres Lebens. Und wenn wir schmutziges Wasser trinken, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass wir krank sind nachher. Und unsere Gesellschaft, unsere Welt, auch wir selber manchmal sind krank. Warum? Weil wir schmutziges Wasser trinken. Aus Zisternen, die wir uns selber gegraben haben. Wasser, das wir uns selber irgendwie geholt haben, aber es ist kein frisches Wasser. Es ist nicht lebendiges Wasser. Es ist nicht Gott. Und dann haben wir Durst. Erst recht Durst. Nach dem guten Wasser. Nach dem frischen Wasser. Ja, und dann hoffen wir, dass es so passiert wie hier in Huacachina, in der Wüste Atacama in Peru. Da taucht dann plötzlich eine Oase auf. Ach, ist das herrlich. Jetzt endlich. Ja, Gott schenkt auch Oasen in der Wüste. Und wir hoffen dann, dass aber nach der Oase, dass dann gleich hinter der Oase die Wüste auch sofort aufhört und dann ist nur noch fettes Land. Ja, so stellen wir uns Oase vor. Ja, nicht nur so klein und so ein bisschen und so, sondern hey, erstmal eine fette Oase und dann Urwald, Dschungel, Wasserfälle. So, ja, nur noch grün, nicht wieder Wüste. Das ist unser Wunschdenken. Ja, Oase und dann fett. Ja, so führt doch Gott, oder? So führt er uns dann raus aus unseren Depressionen und aus unseren Krankheiten und Nöten, aus unserem falschen Denken und so, ja? Manchmal mag das sein, aber manchmal auch nicht. Ich finde es toll, dass die Peruaner hier so einen tollen Hotspot gemacht haben. Viele Touris wollen dahin, Backpacker gehen dahin, weil es einfach wunderschön ist. Man kann da Sanddünen reiten, man ist in der Wüste und trotzdem ist man noch sowas von angeschlossen an die ganze Zivilisation, an den ganzen Reichtum, an den ganzen Wohlstand. Man muss gar keine Angst haben vor der Wüste da. Weil dieses bisschen Wüste da, das macht einem gar nichts. Da kann man sofort wieder rüber. Und wenn dieser See in der Oase ausgetrocknet ist, dann nimmt man einfach die Straße und schon ist man wieder aus der Wüste raus. Und so einfach stellen wir uns unser Leben manchmal vor. Dann nehme ich halt mal schnell die Straße, dann bin ich aus der Wüste raus. Aber da gibt es keine Straße. Und Gott hat dir vielleicht ähnlich wie eine Mose damals 40 Jahre Wüste verordnet. Nicht nur zwei. Erst wenn unsere Lebensstützen wegbrechen, also in der Wüste, da wo das Benzin alle ist, wo das Wasser weg ist, da wo wir nicht mehr selber raus können, weil wir es einfach nicht schaffen, wir sind viel zu klein für so eine Wüste, da merken wir dann meistens erst, wer wir sind und wie sehr wir Gott brauchen. Und deswegen muss Gott uns oft in diese Wüste auch bewusst führen, weil er uns genau das zeigen möchte. Hey, guck mal, wer du bist. Und weißt du, wie sehr du mich brauchst? Weißt du, wie sehr du eigentlich von mir abhängig bist? Und dass, wenn du selber dein Leben eigenständig führst, dass du immer in der Wüste landest, dass du dein Leben nicht auf die Reihe kriegst? Als Christen leben wir in dieser Zwischenzeit immer wieder, auch in dieser Wüstenzeit. Und es ist eine Zwischenzeit zwischen dem Land der Unterdrückung, zwischen Ägypten, da wo die Knechtschaft der Sünde uns voll unterjocht hat. Aber es ist ein Zwischenland hin auf dem Weg in das Land der Verheißung, hin in das Land Kanaan, hin in das Land, wo Milch und Honig überfließt, da wo Gott selber wohnt, da wo er Fülle versprochen hat in unser Leben. Aber in der Zwischenzeit ist Wüstenzeit. Und Gott möchte, dass wir in dieser Zwischenzeit zu ihm umkehren. Er möchte, dass er mit jedem von uns an sein gutes Ziel kommt. Er möchte uns wiederherstellen, er möchte uns heil machen. Und genau dafür braucht es aber die Wüste. Sonst könnte Gott das gar nicht manchmal. Wie mit diesem Eichhörnchen. Das wird einfach weiterhüpfen. Aber Gott möchte dieses Eichhörnchen packen und sagen, hey, hör mir zu, ich habe gute Gedanken über dich. Ich will dir gar nichts Böses, ich tue dir nichts Schlimmes. Ich fütter dich, ich versorge dich, ich schütze dich. Komm doch zu mir. Du brauchst nicht auf der Straße stehen, da ist es gefährlich. Gott möchte uns zeigen, wie gut er ist. Dass seine Nähe wirklich das ist, was wir brauchen, tatsächlich. Und nicht nur das, was wir uns vielleicht mal irgendwie so vorstellen, theoretisch, sondern dass wir das wirklich glauben, von ganzem Herzen glauben. Mit jeder Faser unseres Lebens spüren, jawohl, ich brauche Gott, sonst verdurste ich. Vielleicht bist du in dieser grenzenlosen Einsamkeit, dass trotz des geliebten Ehepartners, der mal da war, du jetzt alleine bist, verwitwet und der Liebste, die Liebste ist nicht mehr neben dir. Ja, dann darfst du zu Gott schreien aus dieser Wüste und da sagen: Gott, und jetzt, wer kümmert sich jetzt um mich? Mit wem rede ich jetzt? Nur mit mir selber? Oder habe ich in Jesus jemanden, der mit mir im Gespräch ist? Gerade dann, wenn diese Wüste so einsam ist, so tonlos. Ich möchte euch Mut machen, in diesen Wüstenzeiten wirklich zu Gott zu schreien. Denn das ist das, was die Bibel uns immer wieder zeigt, wo wir diese Wüstenzeiten, die so karg sind, in kostbare Zeiten verwandelt werden können. Jesaja 55, Vers 1, da sagt Gott selber: Auf, ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser. Das ist ein Aufruf, der gilt. Egal wie groß die Wüste ist, in der du bist, egal wie kalt, egal wie heiß, egal ob selbst verschuldet oder nicht, der Ausspruch Gottes, dass wir, die wir durstig sind, in der Wüste zu ihm kommen können, der gilt. Der gilt in der Wüste. Prüfungen, Konfrontationen in deinem Leben, dann, wenn du Kontrollverluste hast, dann, wenn Vertrauensverluste da sind, wenn Beziehungen in die Brüche gehen, dann, wenn Wüstenzeit ist, dann sagt Gott dir: Komm zum Wasser. Komm. Und dann stimmt auch, dass Gott einfach nur ein Gebet weit entfernt ist von dir. Nicht weiter. Gott wohnt nicht hinterm Mond. Und auch wenn du es nicht fühlen kannst, auch wenn dein Verstand dir das nicht mehr spiegeln kann und sagt: Ja, das stimmt, Gott ist da. Auch wenn vielleicht deine Mitmenschen sogar sagen: Gott, siehst du, was es dir gebracht hat? Egal. Gottes Angebot für uns steht, auch an den schlimmsten Stellen unseres Lebens, steht Gottes Angebot, der sagt: Komm doch, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr durstig seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch frisches Wasser geben. Ich will euren Durst stillen. Ich mag keine Bilder von Jesus, also wo Gott quasi dargestellt wird. Aber dieses mag ich. Denn Jesus selber hat von sich gesagt in Johannes 7, Vers 37, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Ich finde es schön, dass der Künstler das so umgesetzt hat, dass Jesus quasi wie so ein Ozean ist. Ja, Jesus selber ist Wasser, das Wasser, lebendiges Wasser. Und wenn du zu ihm kommst, dann gibt er dir nicht nur Wasser, so im Becher, ja, hier hast du mal einen Schluck, sondern dann ist er selber für dich der Ozean, das Wasser. Da hüpfst du volle Kanne rein. Da brauchst du nicht nur ein paar Schlucke davon, du brauchst Jesus ganz, komplett. Du brauchst ihn für dein Denken, für dein Reden, für dein Glauben, für dein Herz, für alles brauchst du ihn. Also am besten hüpfst du da in Jesus rein. Er ist das lebendige Wasser. Und er hat auch gesagt, dass der von ihm trinkt, dass der nie mehr Durst haben wird, in Ewigkeit nicht, auch wenn er mal durch die Wüste muss. Der König David, als er noch kein König war, war mit seinen Schafen oft in einer kargen Landschaft, wo es wüst war, öde war. Da gab es nicht so viel Wasser. Er kannte das. Er wusste, wie Wüste aussieht. Und er wusste deshalb auch umso besser, wie gut frisches Wasser ist. Nicht nur eine Zisterne, sondern ein Bach, eine Quelle. Und genau mit diesem Wasser, mit dieser Quelle, vergleicht er das Leben bei Gott. In seinem Psalm 23 sagt er ja, dass Gott uns führt. Wohin? In die Wüste. Nein, das sagt er da nicht. Er sagt, es geht auch mal durchs dunkle Tal. Ja, das tut es. Aber er sagt aber, Gott führt. Wohin führt er? Zu frischem Wasser, zu grünen Auen. Da führt Gott hin. Das Ziel von Gott ist nicht die Wüste. Auch wenn Gott eine Wüste in dein Leben geschickt hat, dann ist das Ziel von Gott nicht die Wüste. Gott lässt uns nicht in der Wüste stehen. Gott lässt uns im Regen stehen. Also, Gott führt uns dahin, wo es richtig fett und fruchtbar ist und schön ist und frisch ist und gut ist. Das ist Gottes Ziel mit jedem von uns. Deswegen habe ich das Bild hier zum Schluss genommen. Psalm 78, Vers 15. Da lesen wir von dem Volk Israel, das 40 Jahre in der Wüste war. Und da wird gesagt über Gott, der dieses Volk in diese Wüste geführt hat. Ja, bewusst. Da heißt es von diesem Gott in der Wüste, da spaltete er Felsen. Und er gab ihnen Wasser aus der Tiefe. Frisches Wasser, nicht abgestanden. Aus Wasserfluten durften sie trinken. Gott hat nicht nur so ein Rinnsal gegeben, so ein bisschen was und jeder zwei Schluck und dann ist genug. Sondern Gott hat gegeben, dass sie sich richtig satt trinken konnten. Das war zum Reinspringen. Da war Wasser in Fülle vorhanden. Und genau dieses Bild sehen wir auch dann in der Vision bei Hesekiel, der uns zeigt, wie dürr das Land Israel geworden ist. Wie dürr dieses Land geworden ist, weshalb? Ja, wegen der Gottlosigkeit der Menschen. Und das ist das, was momentan gerade passiert. Das Volk der Juden ist furchtbar okkult. Viele, viele Juden glauben nicht an den lebendigen Gott. Sie glauben nicht an Jesus. Und deswegen ist das Land der Juden eine Dürre, eine furchtbare Dürre. Und Jesus wird diesen Tag kommen lassen, auch für dieses sein Volk, wo aus dem Tempel, vom Allerheiligsten her, eine Quelle entspringt. Und er wird diese Quelle sein. Und dann wird beschrieben in Hesekiel, wie diese Quelle immer größer wird, immer mehr Wasser. Am Anfang war es nur knöcheltief im Tempel. Und es wird knietief, es wird hüfthoch, es geht bis an die Schultern, es geht bis über den Kopf, sodass der Prophet schwimmen muss. Weil so viel Wasser aus dem Tempel herausströmt und es fließt. Und überall, wo es hinfließt, bringt es was? Es bringt Fruchtbarkeit, es bringt Erfrischung, es bringt Frucht. Es wird ein Fluss sein, wo die Fische wimmeln, wo die Bäume wachsen und 12-mal im Jahr Frucht bringen. Das ist das Ziel Gottes, das er hat für sein Volk, für seine Kinder, auch für dich und auch für mich. Er möchte uns nicht in der Wüste stehen lassen. Wir können nur vage vermuten, wie es Jesus gegangen ist, als er am Kreuz hing und gerufen hat, gestöhnt hat, mich dürstet. Was hat er für einen Durst gehabt? Und er hatte den Lebensdurst, weil er den Durst von uns Menschen auf sich geladen hat, allen Durst, den wir nur jemals verspüren können. Hat Jesus diesen Durst selber getragen und er schreit am Kreuz, mich dürstet. Ich komme um vor Durst. Ich verdurste. Gott selber hat das durchgemacht. Er weiß, was das ist, in der Wüste zu sein. Er weiß aber auch, dass die Wüste nicht das Land ist, das uns gut tut. Und wo wir auf immer und ewig bleiben sollen. Sondern er hat uns ein Land versprochen, in dem Milch und Honig überfließt. Ich möchte zum Schluss meiner Predigt von diesem Durst in der Wüste, von dieser Frage, die sich uns gestellt hat heute Morgen, zu einer Aussage kommen, und zwar zu der Aussage, dann komm doch zum Wasser in der Wüste. Ja, gerade mitten in der Wüste will Gott dir begegnen. Gerade mitten in dem großen Durst deines Lebens will er dir frisches und lebendiges Wasser sein. Und ich fand das Bild so schön. Es ist die gleiche Oase wie vorhin in der Atacama-Wüste. Aber man sieht hier die Menschen rumwuseln und wimmeln. Da ist Leben, da geschieht was. Und das ist ein schönes Bild für unser Erdenleben. Nein, wir brauchen nicht alleine bleiben. Und jede Wüste, sie hat auch eine Oase, wenn du Jesus kennst, wenn du zu ihm hinläufst. Und Jesus wird dich erfrischen, da bin ich überzeugt davon. Er hat es bei mir getan. Er hat es bei vielen anderen getan. Bei Millionen von Christen hat er es getan. In der schlimmsten Wüste, die sie durchgemacht haben, da war er da und hat sie erfrischt. Und er hat sie durchgebracht bis hin ins verheißene Land. Und das Gleiche will er auch mit dir tun. Und deswegen komm doch zum Wasser in der Wüste. Ich möchte euch zum Schluss ein altes Lied einspielen, alt deshalb, weil es von Manfred Siebald ist, einem Liedersänger von früheren Jahren. Und in diesem Lied singt Manfred Siebald von diesem Durst und er singt aber auch von diesem Wasser, das in unser Leben kommt. Und das Lied ist ohne Video, es ist aber mit einem schönen, klaren, erkennbaren Text. Lasst es einfach auf euch wirken, als Frage, auch als Ermutigung nach dieser Wüstenpredigt heute, wer das Wasser in der Wüste kennt von Manfred Siebald.